Der Sommer verabschiedet sich langsam. Vielleicht genau die richtige Zeit, um nochmal über ein Sommerkochbuch zu sprechen. Hitzefrei von Agnes Pruß und Yelda Yilmaz. Vegetarische Küche für heiße Tage. Ich habe das Buch intensiv getestet. Und wie mein Fazit lautet, hör mal rein. Jeder Kochbuchtest ist für mich eine spannende Sache. Wird mir das Kochbuch gefallen? Finde ich Zugang dazu? Habe ich Lust, immer mehr zu testen? Oder hört die Lust nach den ersten paar Rezepten eher auf? Und ich quäle mich so ein bisschen durch, ist schon vorgekommen. Dann liegt es vielleicht manchmal an mir oder an den Rezepten oder an dem Kochbuch. Aber hitzefrei, da wusste ich eigentlich schon vorher, dass mir das Kochbuch gefallen wird, denn Agnes Pruß und Yelda Yilmaz sind eigentlich sowas wie Erfolgsgaranten für mich. Wir schwingen auf einer Welle. Ich habe Agnes Pruß auch schon mal persönlich treffen dürfen. Wir verstehen uns gut und da ist klar, wenn die beiden ein Kochbuch machen, dann läuft es. Beide waren übrigens auch schon im Kochbuch-Podcast. Hör mal in die Folgen rein, das waren sehr interessante Gespräche. Dem Kochbuch Hitzefrei habe ich mich im August 2024 jetzt also gewidmet und habe einen Monat lang daraus so viel gekocht, wie ich nur geschafft habe und wie ich auch Lust hatte. Es war ein heißer Sommer, es war einer der heißesten Sommer seit Menschen Hitzeaufzeichnungen, Wetteraufzeichnungen, glaube ich, kam das nicht eben in den Nachrichten. Das sind natürlich gute Voraussetzungen für ein Kochbuch, das hitzefrei heißt. Nicht so richtig gute Voraussetzungen, wenn man Kinder hat und noch nicht so alt ist und noch länger auf der Erde lebt. Aber das ist ein ganz anderes Thema, Leute. Das sind auf jeden Fall hier die besten Rezepte zum Abkühlen. Zumindest verspricht es der Störer direkt hier im Eingang und auch auf dem Cover des Buchs. Zum Inhalt. Das Buch ist in verschiedene Kapitel eingeteilt, die immer auch kleine Erklärstücktexte dazwischen haben. Der erste Kapitelteil heißt Cool und knackig. Hier geht es um aromatische Sommersalate für den frische Kick. Der zweite Teil ist Quick and Easy. Kleine Sommergerichte, bunt gemischt und schnell gekocht. Dann kommt Sonnig und heiter. Auf die Hand oder auf den Grill draußen schmeckt's am besten. Na, vor allem, wenn es so heiß ist. Und das letzte Kapitel heißt Süß und saftig, Sorbet, Eis, erfrischende Drinks und sommerliche Desserts. Wie gesagt, in den Erklärstücken dazwischen geht es immer um Hitze. Wie kann man mit Hitze umgehen? Ist was Scharfes, was Warmes, was Eiskaltes das Beste, die beste Strategie für diese Wetterlage? Die Autorinnen haben sich dem Thema auf jeden Fall intensiv gewidmet und nicht nur in Anführungszeichen Rezepte zusammengestellt. Grundsätzlich kann man aber sagen, das ist hier eine wunderbar bunte Mischung an Gerichten. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass es ein Ausflug in verschiedenste Länderküchen auch ist, in verschiedenste Länder, die Hitze im Sommer zu bewältigen haben oder damit umgehen müssen, wo der Organismus darauf eingestellt werden muss, trotzdem zu funktionieren. Und dazu aber auch Rezepte, die einfach total modern sind. Gerade die Eisrezepte gefallen mir total gut. Und wir starten jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Cool und knackig. Welche Rezepte erwarten dich da? Natürlich so Klassiker wie ein Wassermelonensalat mit Feta und Pistazien. Ja, das nenne ich jetzt mal so Lachs. Ein Klassiker. Das haben aber, glaube ich, inzwischen doch viele ausprobiert. Sommersalat mit Koriander und Mozzarella, den habe ich auch probiert. Und der Trick und der Pfiff in diesem Rezept ist, dass hier nicht der blättrige, das Kraut Koriander reinkommt, sondern das sind ganz schnöde Basilikumblätter auf dem Salat, sondern Koriandersamen. War sehr köstlich. Dann gibt's hier einen Kräutersalat mit Avocado-Hummus, viele Sachen mit Melone. Hier gibt es einen libanesischen Brotsalat, Salate mit Obst, nicht nur Melone, auch Kirschen und Apfel und Limette kommt zum Einsatz. Da wären wir auch schon beim Dealbreaker in meiner Familie. Da ist Obst im Salat kein so gern gesehener Gast, weshalb ich dieses Rezept hier noch ausprobiert habe, Seite 31, lauwarmer Bohnensalat mit Kartoffeln und Estragon. Köstlich, köstlich, köstlich. Und ich sag's mal so, da sind auch noch Kapern drin und damit bin ich sowieso direkt schon überzeugt. Ich liebe Kapern inzwischen. Das heißt wahrscheinlich, ich bin jetzt wirklich erwachsen. Aber die Kapern, die Bohnen, die lauwarmen Kartoffeln, köstlich. Ich hatte leider keinen Estragon zur Hand, aber ich habe immer ein Glas Estragon-Dijon-Senf im Kühlschrank und mit dem war der Salat wirklich ein absoluter Knaller, eine wunderbare Ergänzung. Denn wofür ich dieses Rezeptebuch auch benutzt habe, ist zum Beispiel, und das mache ich sehr gerne, dadurch, dass es alles so kleine Rezepte sind und auch so kleinere Rezepte, dass ich einfach die nutze, um ein erweitertes Abendessen zu machen. Dafür sind die hervorragend geeignet, dass man also eben nicht nur ein Käsebrot sich schmiert, sondern dass man noch irgendwie einen tollen Salat hat oder eine Suppe oder eben ein kleines tolles Gericht. Was mir hier auch sehr gut gefällt, übrigens an diesem Buch ist, es sind nicht nur Rezepte und Erklärtexte drin, sondern auch so tolle Übersichtsseiten, die mich ein bisschen an Anna, wie heißt sie, Jones? Na, ihr wisst schon. Mir fällt der Name gerade nicht ein und ich entdecke sie nicht auf den ersten Blick in meinem Kochbuchregal, wo immer diese Mix-and-Match-Rezepte auch drin sind. Hier gibt es nämlich zum Beispiel auf Seite 42, 43 meine vier Lieblingsdressings. Super, also selbst wenn einmal nicht spontan hier was gefällt, hat man immer noch super viel Inspiration und hat die tollsten Tricks und Kniffe der Autorinnen hier auch nochmal komprimiert versammelt. Die Salatrezepte haben mir wirklich alle außerordentlich gut gefallen. Ich kann dir jetzt beim besten Willen auch gar nicht sagen, warum ich nicht mehr Salate getestet habe. Irgendwie hatte ich nicht so einen großen Salathunger im August. Ganz komisch. Und wie gesagt, die Obstrezepte sind auch ein bisschen ausgeschieden, leider. Das nächste Kapitel ist Quick and Easy. Da fangen wir direkt an hier auf Seite 52. Zitronenlinguine mit Kirschtomaten und Rucola. Das kam ganz großartig hier an. Da habe ich auch wieder ein bisschen improvisiert. Ich hatte keinen Mascarpone zu Hause, aber ich hatte noch Frischkäse. Und der hat wunderbar funktioniert als Mascarpone-Ersatz. Kann ich nur empfehlen. Es gibt es hier also ein Rezept für eine wunderbar cremig frische Pasta. Und der Tipp hier unten, bei jedem Rezept gibt es noch so einen kleinen Tipp. Der Tipp hier unten ist zum Beispiel, man könnte auch noch grünen Spargel dazu machen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann habe ich auch auf Seite 56 die Kartoffeltortilla mit Zucchini und Oliven getestet. Die war auch hervorragend. Und ich sage es mal so, ich habe eine natürliche Scheu der Tortilla gegenüber. Das hat mit meinem Tortilla-Trauma zu tun, das ich mal bei einer Spanienreise mir zugezogen habe. Denn da war es so, dass ich zu der Zeit Vegetarierin war und wenn man faktisch ernährungstechnisch abhängig von Tapas-Essen ist, dann ist es alles plötzlich sehr einseitig und auch die Baguettes, die man da kaufen kann, da hat man entweder die Wahl zwischen Fleisch oder Tortilla-Baguette. Also war es immer Tortilla und ich sag mal so, es gibt nichts Schlimmeres als schlechte Tapas und es gibt auch nichts Schlimmeres als schlechte Tortilla, aber nach diesem Rezept hier, in hitzefrei eine Tortilla. Ich sage euch, die ist super. Euer Feedback auf Instagram war auch, oh, Tortilla, da muss man so unglaublich viele Eier reinschlagen. Erstens gilt die alte Regel, für jedes Auge ein Ei. Also je nachdem, wie viele Menschen am Tisch sitzen. Aber hier braucht man gar nicht so viele Eier. Man braucht vier Eier im Rezept und es liegt daran, dass neben den klassischen Kartoffeln auch noch Zucchini mit reinkommen. Und die geben dem Ganzen wirklich einen ganz wunderbaren Biss und auch noch mal eine Substanz jenseits des Eis, was ich sehr, sehr schätze. In diesem Kapitel gibt es auch natürlich kalte Suppen, Bodoinka, eine kalte rote Beete-Suppe zum Beispiel, ein kühlendes Wassermelonen-Gazpacho, Bloody Mary-Pasta mit Wasabi. Da muss ich leider passen, obwohl die viel besprochen war und auch viel abgebildet in den Zeitschriften jetzt, wo es die Rezensionen zum Buch gab. Aber leider scheidet Alkohol bei mir aus. Und auch hier wieder eine kleine Übersichtsseite mit Tricks, Knips, Kniffs und Shortcuts. Meine vier Lieblingspestos auf Seite 68, 69. Wieder super. Selbst wenn man eben mal nichts Ganzes hier probieren möchte, hat man immer noch eine kleine Trickkiste im Angebot. Kalte Gurkensuppe mit Dillsamen. Oh, dieses Rezept habe ich auch ausprobiert. Hier, Seite 74. Schnelle Peperonata mit Polenta. Also Polenta habe ich bei meiner ersten großen Kochbuchliebe kennengelernt, bei Donna Hay. Die kocht sehr gerne mit Polenta, weil es sehr schnell geht und köstlich schmeckt. Und eigentlich die schnelle billige Schwester vom Risotto ist, würde ich mal sagen. Wenn man es lecker macht, mit ein bisschen Parmesan zum Beispiel. Und die Peperonata, ich muss euch sagen, mit diesen Paprikas, das war so ein Geschmackserlebnis, das war Sommer im Mund. Da waren wirklich alle Farben und der ganze Geschmack des Sommers war für mich in diesem Essen versammelt. Obwohl das so einfach ist und so schnell, war das für mich wirklich ein totales Highlight. Oh, und dieses Rezept wollte ich so gerne noch probieren. Sauerkirschsuppe mit Grießklößchen. Vielleicht mache ich das einfach noch. Ich weiß gar nicht, was man da noch so dazu macht, damit es als zweiter Teil eines Mittagsessens zum Beispiel funktioniert. Bei uns gibt es ja die Regel, wenn man Suppe hat zum Mittag, dann gibt es als Nachtisch oder als zweiten Teil eine Mehlspeise, ganz süddeutsch. Zum Beispiel Kaiserschmarrn oder Pfannkuchen. Und das wäre jetzt ja eine Suppe, die auch süß ist. Was isst man denn da vorne weg? Vielleicht einen Teller Nudeln, muss ich mir was überlegen. Hier gibt es aber auch ein Rezept für grünes Gemüsecurry. Die wollte ich auch eigentlich gern probieren. Pimentos de Padron mit Miso-Butter. Klingt es nicht köstlich? Da kriege ich gleich Speichelfluss. Es tut mir leid, ich hoffe, ich schmatze jetzt nicht. Auch dieses Rezept hier auf der nächsten Seite, Seite 86, habe ich ausprobiert. Sizilianische Caponata auf Röstbrot. Caponata, einfach himmlisch, vor allem auch das, ein wunderbares erweitertes Abendbrot, wie man hier in Süddeutschland gerne isst. Kein richtiges großes warmes Abendessen, aber vielleicht noch so ein bisschen was dazu, was Richtiges. Und diese Caponata habe ich für meine Eltern gemacht, als wir dort zu Besuch waren. Und meine Mutter meinte sofort, du aber Kapern mag ich nicht. Aber diese Caponata mit Kapern hat ihr sehr gut geschmeckt. Caponata, das sind Auberginen, Tomate, Kapern, Gewürze und dann wird es so richtig schön gekocht und zieht dann noch ein bisschen und hat dann richtig tollen, tiefen Geschmack. Also wenn du das noch nie probiert hast, go for it. Es gibt auch ein asiatisches Gericht, hier wieder geeiste Somen-Nudeln mit bunter Beilage. Aber da sind wir auch schon, zack, zack, geht's weiter, beim Kapitel sonnig und heiter. Auf die Hand oder auf den Grill, draußen schmeckt's am besten. Und gleich das erste Rezept habe ich auch ausprobiert. Gegrillte Auberginen mit Koriander-Limettensoße. Farblich allein schon, wenn man dieses Bild anschaut. Ganz großes Lob an die Food-Fotografie. Das macht sofort Appetit. Fast genauso sah es bei mir auch aus, nur dass ich keinen Granatapfel gefunden habe, just an dem Tag, sondern auf die letzten Johannisbeeren zurückgegriffen habe, die noch an dem Strauch hingen. Und es war vom Geschmack super, fast noch eine Nuance leckerer, wegen der leichten Säure, wenn ihr mich fragt. Und farblich exakt so wie auf dem Foto. Da kommen auch Apfelkerne oben drüber. Also gegrillte Aubergine, hold my beer. Ich liebe gegrillte Aubergine, da kann man bei mir nichts falsch machen. Aber diese Koriander-Limettensoße, Leute. Also wenn ich jetzt nochmal davon spreche, habe ich sofort Bock, die nochmal zu machen. Ich habe natürlich am Schluss total viel übrig gehabt und ich habe dieses Zeug auf alles drauf, was in den nächsten Tagen zu essen war. Kartoffeln, Salat, Gemüse. Diese Soße ist so köstlich, die ist unglaublich. Allein dafür solltet ihr euch eigentlich dieses Buch kaufen. Klare Kaufempfehlung wegen dieses Rezeptes und wegen des zweiten Rezeptes, auf das ich jetzt zu sprechen komme, Seite 99, Sandwich mit Feigen, Rucola und Zupfkäse. Also ich glaube, ich hatte den falschen Zupfkäse, was soll's, aber und ich hatte auch keine Rucola, aber ich hatte Feigen und ich hatte Käse und ich hatte ein bisschen Senf und dann habe ich diese Zwiebeln eingelegt, rote Zwiebeln eingelegt. Bisschen Senfsaat, bisschen Kreuzkümmel, bisschen Koriander, bisschen Essig. Und auch diese Zwiebeln möchte ich jetzt gerne auf alles drauf, was ich esse jeden Tag. Marmeladenbrote, Kuchen, Nudeln, Brötchen, Pasta, kurzgebratenes, Fisch, Fleisch, ist mir egal. Ich möchte eigentlich jetzt mit allem diese total zarten, leicht säuerlichen, knackigen roten Zwiebeln essen. Das war ein Erweckungserlebnis. Großartig leckere Zwiebelliebe. Ich kann es nicht anders sagen, es ist Liebe. Was ich sehr gerne probiert hätte, wären die gegrillten Artischocken gewesen. Leider hatte dann aber mein Gemüsehändler Sommerferien und damit war es das mit den Artischocken. Dafür habe ich mich an dem Rezept danach probiert. Seite 104, Feta-Röllchen mit Saluk. Keine Ahnung, wie man Saluk ausspricht. Aber Saluk ist auch mit Auberginen und Tomaten so eine Soße, ein Dip. Und diese Feta-Röllchen, in die haben sich hier alle verliebt. Die habe ich auch schon zweimal gemacht und die habe ich direkt schon aufgeschrieben fürs nächste Kindergartenbuffet, wo man was mitbringen muss. Da werde ich diese Röllchen mitbringen. Die gehen rasend schnell und sie sind unglaublich köstlich. Man kann sie einfach in die Hand nehmen. Sie sind perfekt für ein Picknick. Man kann alle vegetarischen Freunde damit glücklich machen. Ich bin ein Fan von diesen Feta-Röllchen. Noch mehr Rezepte, Rezepte, Rezepte. Gegrillte Maiskolben mit zweierlei Butter, Halloumi mit Nektarinen und Minzpesto, Grillgemüse mit Pistazien-Romesco. Ach, die Onigirazu mit würzigem Tofu, Möhre und Spinat wollte ich gerne noch probieren. Bisschen wie Onigiri, so eingewickelt. Wird auf jeden Fall noch getestet, denn ich liebe Onigiri. Das hier habe ich zusammen mit, ich zeig drauf, du kannst es jetzt gerade gar nicht sehen, tut mir leid. Also sage ich es lieber schnell. Ich zeige hier auf das Rezept, Seite 121. Das sind die Grill-Champignons mit Chimichurri. Und spricht man das anders aus? Chimichurri? Chimichurri? Naja, also, Seite 121 kannst du es nachlesen, wenn du das Buch dann gekauft hast. Elbkombüse, Kerstin, hat das Rezept auch nachgekocht und es sah so geil aus, dass ich es auf jeden Fall auch ausprobieren musste. Obwohl ich dachte so, ja, okay, gegrillte Champignons, who cares, ja. Champignons sind ja jetzt nicht gerade als Geschmacksbomben bekannt, also zumindest nicht in meiner Küche. Aber die werden vorher mariniert und mit diesem Dip dazu war das wirklich köstlich. Also der nächste vegetarische Grillgast, der bei uns ist, wird in den Genuss von Grill-Champignons kommen und wird sich sehr freuen. Auch hier übrigens gibt es wieder so eine Übersichtsseite mit vier Lieblingsrezepten. Diesmal sind es Sommerdips. Seite 124, 125. Und dann gibt es noch einige Fladenbrotrezepte. Und ja, richtig aufgepasst, ist alles vegetarisch. Im Fladenbrot sind Kichererbsen-Patties mit Gemüse. Und ich sag's mal so, ich habe zu keinem Moment Fleisch vermisst. Wir essen hier nicht so viel Fleisch, aber wir essen auch Fleisch. Ich koche nicht sehr oft Fleisch tatsächlich, außer die übliche Extrawurst. Aber in diesem Kochbuch vermisst man wirklich gar nichts, denn die Rezeptauswahl ist so vielfältig und bunt, dass ich da überhaupt nicht auf die Gedanken gekommen wäre, dass da irgendwas fehlt. Aber ich glaube, über den Punkt bin ich tatsächlich auch schon länger raus. Das letzte Kapitel ist süß und saftig, Sorbet, Eis, erfrischende Drinks und sommerliche Desserts. Das Blaubeer-Cheesecake-Eis, die Popsicles, um genau zu sein, da habe ich sogar extra die Holzstäbchen gesucht, damit meine so schön sind wie auf dem Foto. Aber diese hier in dem Kochbuch liegen auch noch auf Eiswürfeln. Und wenn man dieses Bild sieht, bekommt man sofort so eine Lust auf diese Abkühlung. Und ich sag's mal so, ich habe es ausprobiert. Wenn ihr es geschmeckt habt, dann wollt ihr das auf jeden Fall gleich nochmal. Und ich weiß, dass in meinem Gefrierschrank noch eins von diesen Dingern wartet. Und das werde ich mir nachher gleich gönnen. Die Limetten-Mascarpone-Torte wollte ich gerade sagen. Dabei steht hier Kuchen. Aber ich finde, sie hätte den Begriff Torte verdient. Kuchen ohne Backen. ein ganz erfrischender Cheesecake aus dem Kühlschrank. Wir hatten im August auch Corona. Ich sag's mal so, wir haben diesen Kuchen sehr dringend gebraucht und er hat uns geholfen. Dann gibt's hier noch verschiedene Eis-Sandwiches. Es gibt hier marokkanischen Minztee und dann hier, das habe ich auch ausprobiert, Frozen Joghurt mit Walnuss, Duca und Feigen. Also ich fand das Walnuss-Duca super. Die Familie würde sagen, das kann ich auch weglassen, Mama, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber dieses Frozen-Joghurt-Eis, wir haben ja so eine ganz kleine Eismaschine, so eine, wo man das Kühlmodul immer im Gefrierschrank haben muss und dann setzt man den Motor drauf und denkt sich, was ist das eigentlich für ein Klapperatismus, würde man bei mir zu Hause zumindest so nennen. Und dann, rucki-zucki, ist trotzdem Eis fertig. In diesem Kochbuch steht jedes Mal das Rezept so, dass du keine Eismaschine brauchst. Das heißt, du kannst alle Rezepte machen, alle Eisrezepte ohne Eismaschine. Allein das finde ich schon großartig. Nichts ist ärgerlicher, als dass man blättert, ein tolles Rezept sieht und sagt, oh, da brauche ich die Spezialmaschine für, die ich nicht habe. Tja, in diesem Buch wird dir das nicht passieren. Hier sind ganz normale Zubereitungsarten gewählt. Nachdem ich aber jetzt diese Maschine habe, kann ich dieses Eis tatsächlich innerhalb von 10 Minuten zubereiten. Und das finde ich schon ziemlich großartig. Und das war auch nicht das letzte Mal. Und ehrlich gesagt, ist es auch eine tolle Sache, wenn man mal Gäste hat mit Kindern zum Beispiel und man will noch so ein Highlight zum Schluss. Es ist süß und es ist Joghurt. Da kann man nichts falsch machen. Und allein die Gesichter, wenn die Kinder dann in dieses drehende Ding reingucken und aus der Flüssigkeit oder aus diesem Joghurt wird Eis, unbezahlbar. Hier gibt's auch alkoholische Getränke. Da bin ich wieder raus. Gin Tonic mit Wildberry-Sirup. Aber das macht nix. Oh, das wollte ich auch gern probieren. Falude. Mit Sauerkirsch-Sirup. Das wollte ich eigentlich auch ausprobieren. Naja, der nächste Sommer kommt bestimmt. Auch hier wieder so eine Übersichtsseite. 4 Lieblings-Sorbet-Rezepte. Da habe ich das Mandelsorbet ausprobiert. Meine Tochter, die Große, meinte, oh lecker, das schmeckt ein bisschen wie Marzipan. Habe ich vielleicht doch ein bisschen viel Bittermandelaroma reingekriegt. Aber ansonsten super einfach, super schnell, super köstliches Sorbet. Kann man machen. Dann gibt's hier noch eine Zitronengras-Ingwer-Limo, Wassermelonengelee mit Pistazien und Schokolade, Salty Lassi, ein Smoothie. Ja, hatte ich doch noch was ausprobiert, Leute. Wo ist denn dieses... Na, oh, hier klebt eine Seite zusammen. Das ist, glaube ich, jetzt eine heiße Spur. Ja, der Frappé, der griechische Eiskaffee. Also ich trinke ja auch gerade keinen Kaffee. Ich weiß, so langsam oute ich mich als totale Spaßbremse. Aber dieser kleine Frappé, da bin ich echt spät dran. Late to the party, wie man sagen würde. Das war ja eigentlich so ein Corona-Ding. Aber da hatte ich nicht so einen Milchschäumer. Und irgendwie bin ich dem Trend entgangen. Man schäumt Instant-Kaffeepulver auf, in meinem Fall Getreidekaffee, und mit Zucker und ein bisschen kaltem Wasser und dann mit Eiswürfeln, Milch und ein bisschen Wasser aufgießen. Ich sag's mal so, das ist der Hit. Meine Tochter hat sich ihren eigenen Schäumer kaufen wollen. Wir haben jetzt 3 verschiedene Arten, Milch aufzuschäumen in dieser Familie. Und 4. Wir haben 2 so kleine Hand, wim, wim, wim. Dann haben wir noch so ein Spezialtöpfchen, wo man automatisch Milchschaum machen kann. Und dann haben wir noch die Düse von der Espressomaschine. Wir sind ausgerüstet. Der kalte Schaum und der kalte Frappé kann gemixt werden und den gibt's jetzt öfter. Meine Tochter macht das Verhältnis Instant-Getreidekaffee und Zucker genau andersrum wie ich. Aber wir sind beide Fans und ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Sie ist jetzt in dem Alter, wo sie mir das anreichen kann, wenn ich auf der Terrasse sitze. Ja, das war das Ziel. Dann gibt's hier noch Aqua Fresca mit Hibiskusblüten, ein Zitronen Earl Grey Granita. Und die haben mich eigentlich auch angemacht. Geeiste Himbeer-Kokosriegel, die sehen köstlich aus. Sonnige Mango-Maracuja-Margarita. Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende des Kochbuchs angekommen. Hinten gibt's natürlich ein Register mit den Zutaten. Und tja, fragt ihr euch jetzt, Christina, was ist dein Fazit? Mein Fazit zum Kochbuch Hitzefrei, vegetarische Küche für heiße Tage, die besten Rezepte zum Abkühlen erschienen im Dumont Verlag und verfasst von Agnes Prus und Yelda Yilmaz. Mein Fazit ist einfach und vielleicht bin ich da nicht ganz neutral. Ich finde dieses Kochbuch großartig, ich finde die Mischung hervorragend, ich finde das Konzept toll, dass es wirklich kühlende Rezepte sind, die man an heißen Tagen braucht. Ich sag's mal so, Leute, das Klima wird nicht kühler. Das ist eine Investition in die Zukunft, dieses Kochbuch, auch wenn wir hoffen, dass wir hoffentlich den Effekt vielleicht noch mal ein bisschen abbremsen können. Es ist ein tolles Kochbuch, das einen schönen Platz in meiner Agnes Prus Kochbuchsammlung bekommt. Ja, okay, ich bin ein Fan. Aber dieses Kochbuch ist einfach. Es sind schnell erschließbare Rezepte. Man muss kein super Koch sein, um die umzusetzen. Die Rezepte sind alle, wie immer, bei Agnes Prus und Yelda Yilmaz sehr gut erklärt, wunderbar umsetzbar, Schritt für Schritt leicht zugänglich. Und die Mischung macht's. Die Mischung dieser Rezepte ist einfach wunderbar und damit eine klare Kaufempfehlung. Wenn ihr vielleicht auch den Sommer verlängern wollt, holt euch doch dieses Buch jetzt. Oder holt es euch vorausschauend für nächstes Jahr. Ich gebe dem Buch 5 von 5 Sternen und bin begeistert. Ich lieb's. Aber würde ich es nicht lieben, dann kennt ihr mich ja, dann liegt es vielleicht an mir. Und es gibt andere Leute, die es sehr lieben, aber dieses Buch liebe ich. Ich wünsche euch noch ein paar schöne sonnige Tage, auch einen sonnigen Herbst. Und genießt das Wetter, wenn man vielleicht mal wieder eine Jacke anziehen kann. Ich kenne Menschen, die freuen sich schon drauf. Ich lieb lieber die Zeit, solange ich noch keine Socken anziehen muss. In diesem Sinne, bis bald. Ciao. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.